Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Der Schweizer Bundespräsident soll auf 2 Jahre ernannt werden und die Regierung soll Zeit bekommen für Grundsatzdiskussionen. Wir diskutieren den Vorschlag zur Regierungsreform. Die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident einigen sich auf ein Vorgehen zur Stützung Griechenlands und des Euro. Der UNO-Menschenrechtsrat verurteilt das Verbot von Minaretten als islamfeindlich. Der Papst kommt verstärkt in die Kritik beim Thema Misshandlungen. Wir fragen nach den Zusammenhängen. Wir sprechen auch über Dominique de Villepin, der hinter Sarkozy hervortritt und sich gegen ihn stellt. Und über Windräder im Echo der Zeit. Der Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Eva Gammerter mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Bundesrat will die Amtsdauer des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin auf 2 Jahre verlängern. Zudem sollen die Bundesräte durch mehr Staatssekretäre unterstützt und entlastet werden, teilt die Landesregierung mit. Mit diesen Maßnahmen will der Bundesrat die politische Führung stärken, insbesondere bei der Bewältigung von außerordentlichen Situationen. Bundesrätin Doris Leuthard erklärt, weshalb sich die Regierung zu dieser Reform entschlossen hat.
Die Zeit ist wirklich reif, jetzt auch im Lichte der Erfahrungen mit der Krise, dass wir einen Neustart wagen wollen. Ich glaube tatsächlich, es ist ein Fenster offen für diese Reform. Auch das Parlament ist ja der Meinung, dass das heutige System den modernen Anforderungen der Zeit nicht genügt.
Das letzte Wort hat das Volk. Die Verlängerung der Präsidialzeit bringt eine Änderung der Verfassung, über die das Volk an der Urne entscheiden muss. Deutschland und Frankreich haben der EU-Ratspräsidentschaft ein kombiniertes Hilfspaket für Griechenland vorgeschlagen. Dieses sieht eine Unterstützung des Internationalen Währungsfonds IWF sowie der Eurozonenmitglieder für Griechenland vor, wie Nachrichtenagenturen melden. Nun liege es an EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy, den Vorschlag den 16 Europartnern vorzulegen. Die deutsche Kanzlerin Merkel hatte gefordert, dass sich der IWF maßgeblich an der Hilfe beteiligen solle, was in der EU bisher umstritten war. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat das Verbot von Minaretten als islamfeindlich verurteilt. Gegen die Stimmen der EU, der USA und lateinamerikanischer Staaten hat der Rat eine Resolution angenommen, welche die Verunglimpfung von Religionen verhindern soll. Das Minarettverbot in der Schweiz wird in dem Text nicht explizit erwähnt. Eingebracht wurde die Resolution von der Organisation der Islamischen Konferenz. Die Grossbank Credit Suisse zahlt den 13 Mitgliedern ihrer Konzernleitung für das letzte Jahr fast 150 Millionen Franken Lohn aus. Davon sind 130 Millionen Bonuszahlungen. Diese werden gestaffelt ausbezahlt. Spitzenverdiener ist Konzernchef Brady Dugan. Er erhält einen Grundlohn von rund 1 Million Franken. Dazu kommt ein Bonus von 18 Millionen. Im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen auf Kinder fordert der katholische Frauenbund der Schweiz Maßnahmen von der katholischen Kirche. So brauche es in allen Bistümern unabhängige Ansprechpersonen, an die sich die Opfer wenden könnten. Diese Personen müssten der Schweigepflicht unterstehen, schreibt der Frauenbund. Weiter müssten pädophile Priester mit ihren Taten konfrontiert werden, auch wenn diese bereits verjährt seien. Der Bund will einheitliche Kriterien für den Standort von Windenergieanlagen. Er hat Leitlinien erarbeitet, nach welchen Kantone und Gemeinden den Bau von Windparks bewilligen sollen. So dürfen beispielsweise in besonders geschützten Gebieten wie National- und Naturparken keine Windenergieanlagen gebaut werden. Derzeit sind in der Schweiz mehr als 100 Windparks geplant. Viele von ihnen sind umstritten, vor allem aus Gründen des Landschafts- und Naturschutzes. In Frankreich sagt der ehemalige Premierminister Dominique de Villepin Präsident Nicolas Sarkozy den Kampf an. Er kündigt die Gründung einer eigenen Partei an. Die Niederlage der konservativen Regierungspartei bei den Regionalwahlen zeuge von einem Scheitern der Politik von Sarkozy, sagte de Villepin. Der 56-jährige Ex-Regierungschef ist seit Jahren der größte Rivale von Sarkozy im rechten Lager. Eigentlich sollte die Artenschutzkonferenz in Katar neue Schutzmaßnahmen bringen. Jedoch wurden nicht nur sämtliche Vorschläge zum Schutz bestimmter Haiarten abgelehnt, bereits beschlossene wurden wieder aufgehoben, so beim Heringshai. Zuvor waren an der Konferenz bereits Schutzmaßnahmen für Hammerhaie, Dornhaie, Thunfische und Eisbären abgelehnt worden. Umweltschützer und westliche Staaten kritisieren das kurzfristige wirtschaftliche Denken vieler Fischfangnationen, besonders der asiatischen Länder. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.894 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.944 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu 1,4287 gehandelt, der Dollar zu 1,0700. Zum Wetter. Morgen Freitag bläst nochmals starker Föhn und im Osten ist es noch teils sonnig bei bis zu 19 Grad. Aus Westen ziehen Wolken und Gewitter auf. Im Süden regnet und schneit es teils ergiebig. Die Schneefallgrenze liegt in der ganzen Schweiz bei 1000 bis 1600 Metern. Es wird kühler, mit Höchstwerten von 9 bis 13 Grad. Am Wochenende ist es im Norden oft bewölkt und es fällt immer wieder Regen bei 10 Grad. Im Süden wird es freundlicher und zeitweise sonnig bei bis zu 15 Grad.
Sie hören immer noch Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Regierungsref. Noch bevor das Wort fertig gesprochen ist, kommen jeweils schon die Einwände, was der Bundesrat vorschlägt und wieso diese Diskussion immer gleich stecken bleibt. Euro-Stützung, was in Brüssel an Maßnahmen diskutiert wird und was an Problemen in den nächsten Jahren ansteht. Das Beispiel Arbeitslosigkeit in Spanien, 20%. Kindsmisshandlung, der Bericht über einen Fall, der dem heutigen Papst seinerzeit bekannt gewesen sein soll, was das heißt, was nicht. Menschenrechtsrat, die UNO meint die Religionsfreiheit und haut die Medien. Und nebenher auch die Schweiz. Positionierungsfrage, Dominique de Villepin mag nicht mehr hinter Sarkozy stehen und stellt sich jetzt einfach gegen ihn. Und Windräder. Sauber, 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 aber nicht unbedingt schön und vor allem nicht leise. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten, jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Weniger verwalten, mehr regieren. Mit einem erneuten Anlauf zu einer Regierungsreform möchte der Bundesrat die einzelnen Bundesratsmitglieder entlasten. Das Bundespräsidium soll von einem auf zwei Jahre verlängert werden. Eine ganze Reihe neuer Staatssekretäre soll den Departementschefs zur Seite gestellt werden. Auch über Weiteres wird nachgedacht. Aus dem Bundeshaus dazu zunächst Philipp Burkhardt.
Ein großer Wurf sei das nicht, was der Bundesrat dem Parlament vorschlage, gesteht Bundespräsidentin Doris Leuthard ein. Handlungsbedarf bestehe allerdings, denn heute würden die Bundesräte an ihren Aufgaben leiden. Das Departement führen, Gesetze ausarbeiten, im Parlament und vor Kommissionen auftreten, internationale Kontakte pflegen, Kantonen, der Bevölkerung und den Medien zur Verfügung stehen. Die Ansprüche hätten massiv zugenommen, stellt die Bundespräsidentin fest.
Und das alles mit 7 Bundesräten, das ist zu viel geworden.
Der Bundesrat hat deshalb Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf beauftragt, Vorschläge für eine Reform der Regierung auszuarbeiten. Das Ziel sei klar, sagt Widmer.
Wir möchten etwas mehr Zeit, etwas mehr Handlungsspielraum haben, um miteinander die wichtigen strategischen Linien festzulegen.
Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin soll in Zukunft die politische Führung der Landesregierung besser wahrnehmen können, ganz besonders in Krisensituationen. Auf 2 Jahre will der Bundesrat die Amtsdauer verlängern, ohne Möglichkeit einer Wiederwahl, erläutert Bundespräsidentin Leuthard.
Die Verlängerung bringt uns Konstanz, bringt uns vor allem in den Außenbeziehungen eine bessere Nutzung dieser etablierten Kontakte zu anderen Staatspräsidien.
2 Jahre Bundespräsidium sei das absolute Maximum, betont Leuthard und weist Ideen für ein 4-Jahres-Präsidium zurück.
Wenn Sie einen 4-jährigen Turnus haben, dann heisst das, gewisse Parteien sind ausgeschlossen, Sprachregionen.
Denn bereits beim 2-Jahres-Modell stellt sich die heikle Frage, wie noch alle Parteien und Minderheiten angemessen berücksichtigt werden können. Entscheidend ist, wer die Wahl des Präsidiums durchführt, Bundesrätin Widmer.
Eine Möglichkeit ist, dass es wie bis anhin durch das Parlament erfolgen würde. Das gäbe eine hohe Legitimität politisch. Eine andere Möglichkeit, vielleicht auch die Möglichkeit, bei der man dann sehr gut auch Regionen, Sprachen, politische Herkunft berücksichtigen kann, wäre, dass der Bundesrat unter sich selbst das Präsidium bestimmen würde.
Eine Variante, die allerdings vom Parlament wohl kaum gern gesehen würde. Man wolle niemandem etwas wegnehmen, beschwichtigt Leuthardt.
Es würde uns nicht ums Entmachten gehen. Heute ist es ja so, dass wir einfach die Anciennität haben und das Parlament eigentlich auch mehr oder weniger abnickt.
Viel wichtiger ist der Bundespräsidentin sowieso die geplante Entlastung durch weitere Staatssekretäre. Heute gibt es 4 davon. Wie viele es in Zukunft sein sollen, muss Justizministerin Wittmer bis im Sommer herausfinden. Schon heute sagt sie:
Ich gehe davon aus, dass es sicher mindestens eine Verdoppelung der heutigen Zahl sein wird. Es kann auch sein, dass in einem Departement dann 2 Staatssekretäre sein werden.
Das komme auch darauf an, wie künftig die Aufgaben auf die Departemente verteilt würden. Denn auch hier will der Bundesrat über die Bücher. Gesetzt sei ein neues Bildungsdepartement, sagt Bundesrätin Wittmer. Aber auch die Bereiche Sicherheit, Aufsicht oder Personal dürften neu verteilt werden, wie die beiden Bundesrätinnen heute angetönt haben. Sie habe auf jeden Fall nicht vor, bloß Kosmetik zu betreiben, stellt die Justizministerin klar. Ob das Parlament das auch so sieht, ist fraglich. Alle bisherigen Anläufe für Regierungsreformen sind kläglich gescheitert. Und auch die heutigen Vorschläge des Bundesrates weichen in vielen Punkten von den Vorstellungen ab, wie sie die Regierungsparteien bisher formuliert haben.
2 Jahre lang Bundespräsident, Präsidentin, mehr Unterstützung durch mehr Staatssekretäre, mehr Führungsarbeit in mehr Klausuren zu zentralen Themen, all das schlägt der Bundesrat vor, lehnen die Parteien aber teilweise schon wieder ab. Das Thema Regierungsreform ist eine Art politisches Seeungeheuer, kommt immer wieder auf und verschwindet sofort wieder. Seit Jahrzehnten. Wieso ist das so? Der Historiker Thomas Gees hat sich ausführlich mit der Frage der Regierungsreformen beschäftigt. Wieso ist das so schwierig, Regierungsreform?
Ja, das ist so schwierig, weil auch das Parlament, das jeweils den Anstoß gibt für diese Regierungsreformen, nicht genau weiß, was es will. Also die Verantwortung dürfen wir nicht alleine dem Bundesrat geben. Auch das Parlament spielt eine diffuse Rolle, weil eben nicht ganz klar ist, was es will. Und wenn dann der Bundesrat mal kommt mit einem, sagen wir, mediokren Vorschlag, dann rufen dann alle: Nein, das wollen wir nicht. So haben wir es nicht gemeint.
Sie haben sich als Historiker mit Regierungsreformen beschäftigt. Zuerst mal der Blick zurück. Hat der Bundesrat schon mal ganz anders funktioniert als jetzt? Vielleicht auch besser?
Besser ist schwierig zu sagen, aber er hat in der Tat mal anders funktioniert und das hat man hierzulande eigentlich vergessen, nämlich in den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg war das Amt des Bundespräsidenten, und darum geht's ja heute auch, dieses Amt des Bundespräsidenten war immer gekoppelt mit dem jeweiligen Außenminister. Damals hieß es noch politisches Departement, war nicht nur gegen außen wichtig, sondern auch für die innere Kohäsion dieses jungen Bundesstaates. Und was eben damals ganz zentral war, ist, der jeweilige Bundespräsident musste sein Departement verlassen und konnte sich dann wirklich um die großen Fragen bemühen. Also es hat tatsächlich mal eine andere Form gegeben.
Und hat das funktioniert, dieser ständige Wechsel in den Departementen?
Das hat schon funktioniert. Das Problem war dann nur, dass gewisse Köpfe, die etwas herausragend waren, die haben dann mehrmals für dieses Amt kandidiert. Und das hat dann natürlich einen gewissen Neid hervorgerufen, weil die Personen dann eben über die anderen herausgeragt haben. Von den Ergebnissen her würde ich sagen, war das nicht schlechter als heute, aber man hat dann eben versucht, diese Persönlichkeiten wieder zurechtzustutzen.
Der Regierungspräsident wird Außenminister automatisch, klingt ein bisschen nach einem Vorschlag, den wir kürzlich von Herrn Leuenberger gehört haben.
Ich habe auch gestaunt, als Bundesrat Leuenberger in einer großen deutschen Wochenzeitung diesen Vorschlag gemacht hat. Er hat eine historische Reminiszenz gemacht, aber das interessante Element ist ja, dass es auch zukunftstauglich wäre. Er hat ja auch argumentiert, dass eben der Außenminister bzw. die internationalen Beziehungen immer wichtiger werden und deshalb wäre es eben gut, wenn wir einen Präsidenten hätten, der eben genau diese internationale Dimension einbringt in die Regierung.
Hat ja Frau Leuthardt heute auch angesprochen. Gab es denn auch ganz andere Vorschläge, andere Denkmodelle, die da mal diskutiert wurden in den letzten, 20, 30 Jahren?
Also Sie meinen jetzt wahrscheinlich andere als heute uns vorgestellt wurden.
Genau.
Da muss man schon sagen, eigentlich nicht. Es ist immer die gleiche Geschichte, die da kommt. Und das hängt eben damit zusammen, dass das Parlament auch nie richtig sagt, was es eigentlich will. Es sagt immer nur, wir wollen eine andere Regierung und schiebt dann den Ball gleich weiter. Und das, was dann der Bundesrat, der ja nicht will, das müssen wir festhalten, der ja nicht wirklich will, der versucht sich dann in so strukturellen Fragen zu ergehen. Und das sind dann immer zwei Dinge, die da kommen, entweder eine Erweiterung der Regierung oder eben zusätzliche Staatssekretäre. Also das heißt ein technokratischer Ansatz. Aber ich muss schon sagen, das ist eigentlich immer etwa dasselbe. Grundsätzlich andere Dinge kommen nicht.
Ist das Problem dahinter nicht, dass innerhalb des Bundesrates das gelingen muss, was im Parlament nicht gelingt, nämlich den Konsens finden zwischen den vier großen Parteien und dass das mit lockerer Führungsarbeit eigentlich ein Stück weit im Widerspruch steht?
Ich glaube, das ist nicht so sehr ein Problem, dass wir da vier Parteien in der Regierung haben. Es ist eher das Problem, dass der Bundesrat von sich selber das Gefühl hat, er funktioniere eigentlich ganz gut. Das ist ja bei jeder Reform so. Die anderen sollen reformieren, aber nicht selber soll man sich reformieren. Und der Bundesrat hat, und das zeigt einfach die Geschichte, hat noch nie erkannt, dass er selber reformbedürftig sei.
Aber das Anliegen, das Frau Leuthard heute formuliert hat, nämlich dass eine ständig wachsende Zahl von Aufgaben quasi danach schreit, dass man mehr Unterstützung bekommt. Ist das nicht legitim?
Das ist legitim und es ist ja fast schon erschreckend festzustellen, dass die Analyse ja zutreffend ist. Nur, was man dann daraus macht, ist eben nichts. Und von daher ist es eher ein wenig erschreckend. Man könnte auch gelassen dem zusehen und sagen, wir haben mit den gescheiterten Regierungsreformen recht gut gelebt. Wir können auch mit einer weiteren gut leben.
Das ist nichts, sagen Sie, sehr kritisch. Was wäre etwas?
Etwas wäre, dass auch eine gewisse Begeisterung auslösen würde. Ich denke, man muss jetzt wirklich mal diesen technokratischen Ansatz als gescheitert definitiv erklären und sich vielmehr fragen, was könnte denn auch im Volk, und letztlich muss man ja vors Volk, das hat Frau Leuthard ja heute angekündigt, was könnte auch im Volk eine gewisse Begeisterung auslösen und vor allem ein Zeichen setzen, ja, jetzt kommt wirklich mal etwas Neues. Ich glaube, die Leute haben genug von diesen Reformen, die im Kern ja keine sind.
Thomas Gees ist Historiker in Bern. Seit einer Stunde wird verhandelt unter den Regierungschefs, Chefinnen in Brüssel. Darüber, wie man Griechenland helfen soll oder nicht helfen darf, wie der Euro stabilisiert werden könnte, dürfte, nicht darf. Angela Merkel ist hingefahren mit der festen Absicht, nicht nachzugeben. Wir bezahlen nicht einfach für die Fehler der anderen, sagt sie. Wenn Hilfe, dann über den Internationalen Währungsfonds. Thomas Oberer ist für uns in Brüssel. Womit rechnen Sie? Merkel hat sich ja jetzt offenbar mit Sarkozy bereits geeinigt. Heißt das bereits, dass sie sich auch durchsetzen wird mit ihrer Linie?
Also zumindest kann man sagen, es deutet im Moment alles darauf hin, auch wenn eine definitive Einigung natürlich noch nicht sicher ist. Dazu braucht es ja die formelle Zustimmung aller Euro-Länder. Aber Angela Merkel hat, wie Sie es gesagt haben, kurz vor Gipfelbeginn in einem Einzelgespräch den wichtigsten Skeptiker, den französischen Präsidenten Sarkozy, auf ihre Seite gezogen. Und auch der griechische Ministerpräsident Papandreou soll einverstanden sein, hört man aus Verhandlungskreisen. Merkel scheint also mit ihrer Kompromissidee Anklang gefunden zu haben, also mit einem Rettungsplan mit Geldern vom Internationalen Währungsfonds IWF auf der einen Seite und als Ergänzung mit bilateralen Krediten oder Kreditgarantien, das ist noch nicht ganz sicher, der Euro-Länder auf der anderen Seite, wenn immer möglich, so hofft man in Brüssel, unter europäischer Federführung.
Ein zweites fordert Frau Merkel und hat sie heute Morgen auch noch einmal bekräftigt, nämlich dass jetzt klare Vorgaben an die Staatshaushalte aller Euro-Länder formuliert werden und dass es Sanktionen gäbe, wenn jemand sich nicht daran hält. Kommt auch das durch?
Ich denke auch das hat durchaus Chancen, denn man muss sehen, an diesem Gipfel werden, so man es überhaupt schafft, an diesem Gipfel werden noch keine Details festgelegt. Und mit der Idee, eben Defizitsündern in Zukunft genauer auf die Finger zu schauen, einen härteren Katalog von Sanktionsmaßnahmen zu definieren und vor allem dann eben solchen möglichen Sanktionen auch tatsächlich Gewicht zu verschaffen und nicht wie bis heute alles immer wieder hinauszuschieben. Damit können die meisten Länder wohl leben, solange man eben noch die Details nicht kennt. Aber klar ist, denke ich, das kann man heute schon sagen, Tricksereien, gefälschte Budgets, wie es sie in Griechenland gab, Das soll es in Europa in Zukunft nicht mehr geben.
Das Entscheidende wird es sein, ob die Beschlüsse dieses Brüsseler Gipfels reichen werden, um den Euro zu stabilisieren, um das weitere Absinken des Euros zu verhindern. Wird das reichen?
Ja, ich bin da eher skeptisch. Also ich denke, vorübergehend wird es natürlich eine Beruhigung geben. Aber man muss sehen, dieser Merkel-Plan, der ist ja nur als allerletztes Mittel vorgesehen. Also erst dann, wenn Griechenland vor dem Bankrott steht und sich kein neues Geld mehr beschaffen kann, also nicht in den nächsten paar Monaten. Die Finanzmärkte aber, die hätten wohl gern ein Zeichen gehabt im Sinne, ja, die Politik, die wird jetzt schon bald im großen Stil Geld einschießen. Und man muss ja auch sehen, es ist ja nicht nur das Problem Griechenland. Es gibt die große Unsicherheit, welches Land kommt als nächstes. Man hat es gestern gehört, Portugal, das ist jetzt auch gefährdet. Es gibt also weiter große Ungewissheit. Und ich denke, trotz allem muss man eines klar betonen. Zwar ist der Euro jetzt tief wie schon lange nicht mehr, aber dramatisch ist die Euro-Schwäche nicht oder vielleicht besser gesagt noch nicht. Die Aussichten für Europas Wirtschaft stehen nicht schlecht. Es gibt dieses Jahr wieder Wachstum. Und ich denke, Kanzlerin Merkel hat nicht ganz Unrecht, wenn sie sagt, eben nicht wer rasch, wer überhastet als Retter auftritt, der ist ein richtiger Europäer, sondern der überlegt und besonnen das richtige Mittel einsetzt.
Eigentlich hätte man überlegt und besonnen über etwas ganz anderes reden sollen, nämlich über die Wachstumsstrategie Europa 2020. Worum geht es da?
Ja, hinter diesem Wort Ungeheuer steht eigentlich die Nachfolgestrategie zur Lissabon-Strategie. Diese sollte ja Europa bis ins Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten Markt der Welt machen. Aber diese Lissabon-Strategie, die ist kläglich gescheitert. Alle Ziele fast wurden verfehlt. So hat man das Ganze jetzt abgespeckt und ihm ganz einfach einen neuen Namen gegeben. Die Ziele sind nun kleiner, sind realistischer. Die EU-Länder, die wollen versuchen, eben in Zukunft gemeinsam die Armut, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Es soll mehr Geld für Forschung und Bildung ausgegeben werden. Aber es bleibt das Grundproblem, die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik, die liegt immer noch bei den EU-Mitgliedstaaten. Und viele Experten hier in Brüssel und auch in ganz Europa befürchten deshalb, dass auch mit dieser neuen Strategie nicht sehr viel erreicht werden wird.
Thomas Ober in Brüssel, er hat es angesprochen, die Wachstumsstrategie Europa 2020 will neue Impulse setzen, unter anderem in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Gerade die Arbeitslosigkeit ist mit der Krise wieder zu einem schmerzlichen Thema geworden. Beispiel Spanien. Mit nahezu 20% der aktiven Bevölkerung hält Spanien den einsamen Europarekord in Sachen Arbeitslosigkeit. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Die OECD prophezeit dem Land eine weit langsamere Erholung als im übrigen Europa. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt alarmierend an. Weil Spanien gleichzeitig auch eine schwere Immobilienkrise durchmacht, bangen immer mehr Leute sprichwörtlich um ihr Dach über dem Kopf. Alexander Gschwind über ein doppeltes Problem, das immer mehr spanische Familien an den Rand der Verzweiflung bringt.
Ángel Galindo verbringt den Tag auf den Straßen der katalanischen Industriestadt Martorell vor den Toren Barcelonas, weil er es zu Hause nicht mehr aushält, seine Geschichte immer wieder loswerden muss und sei es bei Wildfremden. 56 ist er und ausgesteuert, obwohl er 36 Jahre lang in die Sozialversicherung einbezahlt hat, weiß nicht mehr, wie er seine vierköpfige Familie durchbringen, die Wohnung halten soll. Von den beiden Söhnen hat nur einer Arbeit seit einer Woche. Für 6 Euro die Stunde, ohne was Schriftliches in der Hand und unversichert. Der andere sucht seit Monaten einen Job.
56 años tengo y llevo en el PEA 6 meses al paro.
Esther, Angels Frau, versinkt langsam in einer tiefen Depression, wagt sich nicht mehr hinaus vor lauter Scham und Verzweiflung. Ich fühle mich minderwertig, sagt sie, ertrage den Anblick fröhlicher Leute nicht mehr, verstecke mich, bin nur noch mit Leuten zusammen, denen es genauso beschissen geht wie uns.
Yo me siento así porque me siento inferior y luego veo a la gente que está alegre y eso y yo como estoy decaída pues me escondo.
Auch Familie Castell sitzt seit Monaten in ihrem Reihenhäuschen und bläst Trübsal zu viert. Warm gegessen wird nur noch jeden zweiten oder dritten Tag. Manchmal weiß Mutter Rosa auch dann nicht, was sie ihren drei Männern auftischen soll. Das macht mich fertig, gesteht sie mit müder Stimme. Jeden Tag stehen wir auf, reden die ganze Zeit vom selben und gehen kaum mehr unter die Leute. Die Chance, dass zumindest wir Eltern noch mal Arbeit finden, ist gleich null. Aber auch die Söhne haben nichts in Aussicht.
Es agotador, agotador, porque es que te levantas y es todos los días lo mismo. No hablas con nadie, nada más que con los que estamos aquí. Todos hablamos de lo mismo. No veo.
Als wir dieses Haus kauften, sagt Rosa, gingen wir davon aus, dass einer von uns immer genügend Geld verdienen würde, um die Hypothek zu bezahlen. Nie haben wir damit gerechnet, alle zusammen auf der Straße zu stehen.
Yo me acuerdo cuando compramos esta casa, siempre pensábamos, bueno, si uno de los dos se queda en el paro, que podamos seguir pagando. Claro, si uno de los dos, pero
no. Sohn Dalilo ist gelernter Schweißer, hat jahrelang anständig verdient in diesem Beruf. Heute nimmt er jeden Gelegenheitsjob an, sei es bloß tageweise und zu welchem Lohn auch immer. Schwarz natürlich und unversichert, sonst gibt's ja nichts.
Siempre he sido soldador y antes por lo mejor siempre buscaba de soldador y no me preocupaba a lo mejor por otras cosas. Pero a día de hoy es.
Antonio Restrepo studierte Betriebswirtschaft an einer Universität in den USA, kam mit einem Master zurück, fand einen Job bei einer Versicherung in Barcelona, aber nach wenigen Monaten wurde seine Agentur geschlossen, weil er zu wenig lang in die Sozialversicherung einbezahlte, bekommt er auch kein Stempelgeld, lebt von Sozialhilfe, weil seiner Partnerin das selbe widerfuhr, wissen die beiden nicht mehr, wie sie die Wohnungsrate, Wasser- und Stromrechnungen bezahlen sollen, verpflegen sich in einer Suppenküche, weil fürs Essen nichts übrig bleibt. Eine pathetische Situation, meint er resigniert, mit der wir niemals gerechnet hatten.
Nosotros estuvimos los dos trabajando hasta quizá un mes, dos meses y tenemos una hipoteca que pagar, la comunidad, el agua, la luz y no hay dinero.
Je länger die Massenarbeitslosigkeit in Spanien andauere, ist Sozialarbeiter José Antonio Busto überzeugt, desto mehr Leute stünden vor der Wahl, Essen oder Dach über dem Kopf. Die meisten entscheiden sich für die Wohnung und schauen erst dann, wo und wie sie zu essen bekommen.
Las razones yo creo que son evidentes. Mientras aumenta el paro, es evidente que aumenta la necesidad y la gente a veces se encuentra con la alternativa de decir, pago la hipoteca o cómo.
In ganz Spanien schießen karitative Supermärkte, Suppenküchen und Notverpflegestellen aus dem Boden mit immer mehr Kunden, die ihr weniges Geld, wenn überhaupt, schwarz verdienen, was die Sozialversicherung erst recht ausbluten lässt und Spaniens Haushaltsdefizit mit in jene astronomischen Höhen treibt, die das Land in den letzten Monaten zusammen mit Griechenland ins Gerede brachten.
Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Vorwürfe gegen den Papst selber. Vorwürfe gegen die Schweiz ohne weitere Minarette. Absetzbewegung vom kleinen König in Frankreich. Und Windfarmen. Sauber, aber nicht sehr schön und vor allem nicht geräuschlos. Wo stellt man die hin? Neue Aufregung um das Thema katholische Priester und Knaben. Die New York Times berichtet über einen Fall, von dem nicht nur irgendwelche Kirchenverantwortliche gewusst hätten, sondern der heutige Papst Benedikt, respektive der frühere Kardinal Ratzinger, der ja eben erst sehr streng mit den irischen Kirchenverantwortlichen ins Gericht gegangen ist, weil sie ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hätten. Der Vorwurf jetzt: Kardinal Ratzinger habe als Präfekt, als Chef der Glaubenskongregation, das Bitten des Erzbischofs von Milwaukee überhört und einen Priester nicht seines Amtes enthoben, der in den 50er und 60er Jahren Hunderte von gehörlosen Kindern missbraucht habe. Ich fragte unseren Religionsredaktor Hans-Jörg Schulz, wie stark wird dieser Fall den Papst belasten?
Ich glaube, der Fall als solcher wird ihn als Person und auch im Amt nicht wirklich belasten können. Die Vorfälle sind ja alt und der Täter ist längst verstorben. Auf der anderen Seite weckt auch dieser Fall unangenehme Erinnerungen an einen anderen Fall aus der Erzdiözese München, der vor kurzem von der Süddeutschen Zeitung aufgedeckt wurde. Dort ist nämlich in der Zeit, als Josef Ratzinger Bischof war, ein bereits wegen Pädophilie Vorbestrafter wieder eingestellt worden in eine Gemeinde und er ist dann dort auch auch rückfällig geworden. Also man muss ja sagen, wir kennen das ja auch aus unserem Berufsleben, irgendwo hat der oberste Chef eigentlich immer eine Verantwortung, auch wenn er wie damals in München zum Beispiel nicht über alles unterrichtet ist.
Aber im Fall Milwaukee wird jetzt gesagt, der Fall liegt zwar sehr lange zurück, 50er Jahre, 60er Jahre, aber in den 90er Jahren hat der Bischof von Milwaukee ausdrücklich darum gebeten, dass die Glaubenskongregation diesen fehlbaren Priester entfernt, und das wurde nicht gemacht und die Briefe waren an Kardinal Ratzinger adressiert. Also da ist ja wahrscheinlich der Unterschied doch der, dass er Bescheid gewusst haben müsste.
Ja, er müsste eigentlich Bescheid gewusst haben. Und ich glaube, jetzt beginnt auch so langsam der Punkt, an dem dann auch insgesamt so eine Beschädigung von Benedikt dem 16. stattfindet. Also er hat eben, Sie haben es erwähnt, als Leiter der Glaubenskongregation ja immerhin 25 Jahre lang die Fäden in Rom zusammengehalten. Und er hat mit daran gewirkt, dass die katholischen Mauern des Schweigens so hoch gebaut wurden. Und jetzt kommt raus, wie stark eben auch in seiner Amtszeit, also in den 80er, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts noch diese Missbrauchfälle unter den Tisch gekehrt wurden. Und das könnte natürlich auch für den früheren Kardinal Ratzinger am Ende in eine Krise führen, weil es doch unter der These stand, die Kirche immer zuerst, der gute Ruf der Kirche ist viel wichtiger als die Befindlichkeit der Opfer. Also ein System, das sowohl in den USA galt, das in Irland galt, in Deutschland, überall und von der Glaubenskongregation sicher mitgedeckt wurde. Und ich glaube, das bringt im Moment diese römisch-katholische Weltkirche in die größte Krise seit Jahrzehnten, mit jedem Fall, der im Moment neu herauskommt.
Denn sie hat das, um es jetzt einmal ein bisschen ins Extrem zu denken, eine Option nicht, nämlich zu sagen, der Chef tritt zurück, er übernimmt die Verantwortung.
Nein, diese Option hat sie nicht, und deswegen wird wahrscheinlich auch, wenn es wirklich so weitergeht, auch in dieser Kadenz, die wir da im Moment wahrnehmen, wird es auch eine Dauerdefensive sein, in der diese Kirche im Moment ist. Aber man muss auch sagen, für mich ist es zum Beispiel heute immer noch völlig unverständlich, dass es immer noch sehr viele Bischöfe gibt, die im Fall von Missbräuchen, die bekannt werden, nicht sofort mit der Justiz zusammenarbeiten wollen, sondern erst mal intern aufklären wollen. Das ist eine Form von Weltfremdheit, die wir da erleben, die sich die katholische Kirche überhaupt nicht mehr leisten kann.
Die Beurteilung von Religionsredaktor Hans-Jörg Schulz. Ausgerechnet das Gremium der Vereinten Nationen, das für die Menschenrechte zuständig ist, hat beschlossen, deren Einschränkung zu fordern. Der UNO-Menschenrechtsrat verabschiedete mit 20 gegen 17 Stimmen eine Resolution, welche die Diffamierung von Religionen verhindern soll. Das klingt gut, bedeutet aber, dass der Rat weitgehende Einschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit legitimiert. In seiner Resolution verurteilt der Menschenrechtsrat auch das Minarettverbot. Im Text ist es sogar das einzige konkrete Beispiel für religiöse Diskriminierung, das ausdrücklich erwähnt wird. Friedrich Steiger.
Die Schweiz wird zwar in der Resolution nicht namentlich genannt, aber sie ist natürlich gemeint. Das Minarettverbot wird nämlich ausdrücklich als Ausdruck der Islamfeindlichkeit scharf kritisiert. Es verletze zentrale internationale Verpflichtungen. Damit wird ausgerechnet die Schweiz, die maßgeblich zur Schaffung des UNO-Menschenrechtsrates beitrug, nun von diesem an den Pranger gestellt. Das ist unangenehm, räumt Jürg Lauber, der Schweizer Botschafter beim Menschenrechtsrat, ein. Die Schweiz werde deshalb morgen vor dem Gremium betonen, dass die 400.000 Muslime hier in keiner Weise an der Religionsausübung gehindert würden. Das Verbot der Verunglimpfung von Religionen reicht jedoch weit über die Schweiz hinaus, machte in der Debatte etwa der Vertreter Ägyptens deutlich.
The right to freedom of expression and that exercise of these rights carries with it special duties and responsibilities and may therefore be subject to limitation as provided by law.
Die Meinungsäußerungsfreiheit müsse verantwortungsbewusst wahrgenommen und bisweilen eingeschränkt werden. Auch der saudische Vertreter meinte, er unterstütze deshalb den von Pakistan im Namen der Organisation Islamischer Länder eingebrachten Resolutionsentwurf. Dass in seinem Land keine Religion außer dem Islam ausgeübt werden darf, verschwieg er. Und in der Resolution wird das Minarettverbot als einziges konkretes Diskriminierungsbeispiel genannt. Keine Rede ist aber etwa von den jüngsten Verfolgungen von Christen in Nigeria oder Ägypten. Damit wird klar, um was es eigentlich geht. Die muslimischen Länder, aber auch andere autokratische Regime wie Russland oder China wollen die Medienfreiheit begrenzen. Das Verbot religiöser Verunglimpfung ist derart interpretierbar, dass man künftig mit Berufung auf den UNO-Menschenrechtsrat fast jegliche öffentliche Debatte über und Kritik an Religionen unterbinden kann, wenn man will. Die EU-Länder und die USA ihrerseits wären durchaus bereit gewesen zu einer Resolution, welche die Verfolgung von Menschen aus religiösen Gründen ächten würde. Aber man könne nicht Religionen als solche schützen. Für den Schweizer Völkerrechtler Walter Kählin, einen der Architekten des Menschenrechtsrates, ist der Westen nicht ganz unschuldig an dem Debakel. Man habe die Bedrohung des Religionsfriedens und die in muslimischen Ländern stark wahrgenommene Islamfeindlichkeit schlicht unterschätzt.
Ich denke, wir im Westen zahlen im Moment ein bisschen den Preis dafür, dass wir zu spät erkannt haben, dass es ein echtes Problem ist. Das stärkt nun jene Kräfte, die hier nun eindeutig zu weit gehen.
20-17 lautete schließlich das Abstimmungsergebnis. Neben China und Russland schlugen sich etliche afrikanische und asiatische Länder auf die Seite der nahöstlichen Staaten. Die westliche, auf Meinungsäußerungsfreiheit bedachte Haltung fand außerhalb Europas und der USA lediglich in Lateinamerika Rückhalt.
UNO-Korrespondent Frederik Steiger. Neues Problem für Nicolas Sarkozy. Nur wenige Tage nach der schweren Schlappe bei den Regionalwahlen sagt ihm sein konservativer Kollege und Konkurrent Dominique de Villepin den Kampf an und verkündet medienwirksam die Gründung einer neuen politischen Bewegung. Der 56-jährige ehemalige Premierminister wirbt unverhohlen um frustrierte Anhänger des bürgerlich-rechten Regierungsbündnisses, dem er selber jahrelang angehört hat. Nicht nur auf der linken Seite gibt es damit für den angeschlagenen Präsidenten Gegner. Und das kann Sarkozy im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2012 nicht wirklich brauchen. Aus Paris, Rudi Meder.
Noch gestern bekräftigte Nicolas Sarkozy seinen Führungsanspruch und verkündete laut, er habe die Sache im Griff und bleibe auf Kurs. Doch bereits einen Tag später fliegen dem Präsidenten erneut die Fetzen um die Ohren. Die Wahlniederlage sei die Folge des Scheiterns seiner Politik, so heute sein parteiinterner Erzrivale Dominique de Villepin vor den Medien. Sie sei darauf angelegt, die Franzosen gegeneinander auszuspielen.
Tout devient division, tout devient polémique, tout devient clivage.
Wie ein Zauberkünstler betätige der Präsident die Knöpfe, lanciere Themen, um in den Meinungsumfragen zu punkten.
Alors on appuie sur Burka et hop, on voit les sondages monter dans un sens. On appuie sur Sécurité et hop, on voit les sondages monter. Et on pense qu'on va gagner comme cela. Mais aucun parti politique ne peut gagner quoi que ce soit à la division des Français.
Diese Politik führe nicht zum Ziel. Man dürfe nicht mit der Einheit der Nation spielen. Deshalb gründe er eine neue politische Bewegung. Auf die Frage, ob er in zwei Jahren Sarkozy herausfordern und sich um die Präsidentschaft bewerben wolle, ging Villepin nicht ein. Es gehe ihm nicht um persönliche Ambitionen, sondern darum, dem Land zu dienen. Doch die glänzenden Augen sagten alles, Villepin kann es kaum erwarten, gegen seinen Erzfeind in der politischen Arena anzutreten. Für Sarkozy ist die Herausforderung gefährlich. Zwar hat Villepin zurzeit nur wenig Truppen und auch nur beschränkt Geld und er wird sich Ende Jahr nochmals vor Gericht wegen einer Verleumdungsklage im Fall Clearstream verantworten müssen, dennoch hat er eine gewisse Autorität. Nach den Terroranschlägen vom 11. September wehrte er sich als französischer Außenminister vor dem UNO-Sicherheitsrat engagiert gegen den amerikanischen Angriff auf Irak. Das trug ihm Respekt ein. Sein Auftreten ist präsidial, etwas pathetisch, aber er wirkt immer ruhig und besonnen. Villepin hat nichts von der hyperaktiven Nervosität des jetzigen Chefs im Élysée-Palast. Der Angriff aus dem eigenen Lager kommt für Sarkozy zu einem Zeitpunkt, in dem er geschwächt ist und in dem seine Autorität in Frage gestellt wird. Laut Umfragen sähe die Mehrheit der Franzosen lieber Premierminister Fillon an der Startspitze als Nicolas Sarkozy. Die Parlamentarier der Regierungspartei empfingen Premier Fillon nach der Wahlniederlage mit einer Ovation. Der Applaus für Fillon war gleichzeitig eine Ohrfeige für Sarkozy. Kein Zweifel, Fillon hat sich vom farblosen Gehilfen des Hyperpräsidenten zum heimlichen Star der Rechten gemausert. Das alles wurde so offensichtlich, dass Fillon, immer noch treuer Diener seines Meisters, sich heute zu einem Dementi veranlasst sah. Nein, es gäbe keine Rivalitäten zwischen ihm und dem Präsidenten.
Il n'y a pas de divergence et encore moins de rivalité entre le président de la République et moi. Il ne peut pas y en avoir, parce que ce qui est en cause, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est la cohérence du gouvernement de la France et c'est donc l'intérêt national.
Nur niemand wird dem Dementi Glauben schenken. Villepin ist ein Störfaktor, aber François Fillon könnte für Sarkozy wirklich gefährlich werden. Denn er wirkt integrierend, während Sarkozy immer mehr polarisiert. Auf jeden Fall, das bürgerliche Lager wird gespalten und geschwächt.
Rudi Meder. Die Schweizer Windenergie boomt. Insgesamt 100 neue Anlagen sind geplant. Sie sollen bis in 5 Jahren 400 Millionen Kilowattstunden Strom liefern, 10-mal mehr als heute. Die Vorzüge der Windenergie sind klar. Sie ist sauber, effizient und dennoch. Die Planung von Windparks wird oft durch Einsprachen und Rekurse verzögert. Und wo Windräder zu stehen kommen, regt sich häufig Widerstand. Etwa im jurassischen Dorf Saint-Bré. Priscilla Imboden war dort.
Saint-Bré, ein 200-Seelendorf im Jura. Die Post ist zu, das Restaurant und die Bäckerei auch. Autos fahren immer wieder auf der Durchgangsstrasse an den Häusern vorbei. Heute ist es ruhig. Wenn der Wind weht, tönt es aber im Dorfzentrum so. Neben dem Dorf steht ein Hügel und darauf thront seit letztem Oktober ein riesiges Windrad. Ein weiteres steht seitlich daneben. Am Geräusch dieser Windmaschinen scheiden sich die Geister in Saint-Bré.
Non, ça ne me dérange pas. Oui, j'entends le bruit, mais quand on est dedans, on n'entend pas.
Moi, j'entends quand même les gens qui sont très partagés, quoi. Je pense qu'il y a quand même un problème de bruit.
Incroyable, certains soirs, à certaines heures, on se croirait à Cointrain. Fini.
Die einen stört es nicht, andere kommen sich vor wie am Genfer Flughafen Cointrain. Wortführer der Gegner des Windrades ist der Künstler Philippe Collot. Er wohnt mit seiner Familie im Zentrum des Dorfes. Das Rauschen der Räder könne wochenlang andauern und dringe ins Innere des Hauses.
Mit Isolierglasfenster hört man auch in der Nacht, und das ist klar, dass in der Nacht gibt es im Prinzip viel weniger Lärm oder überhaupt kein Lärm, und da das fällt noch mehr auf und das stört. Also es gibt Probleme zum Einschlafen, und wir werden auch in der Nacht ab und zu geweckt wegen dem Lärm.
Philippe Collot hat eine Petition durchgeführt. Er überlegt sich auch den Gang vor die Justiz. Das möchte die Betreiberin der Windräder, die Energiegenossenschaft ADEF, verhindern, wie Geschäftsleiter Andreas Appenzeller erklärt.
Wir wollen als ADEF hier im guten Einvernehmen mit der Bevölkerung leben, und daher versuchen wir auch mehr zu machen, als das Gesetz vorschreibt.
So reduziert die Betreiberin die Leistung der Räder in der Nacht um die Hälfte. Seit kurzem stellt sie die Räder zu gewissen Zeiten sogar ab. Zudem solle eine neue Software die Lärmfeinsteuerung gewährleisten. Saint-Bré ist ein spezieller Fall. Normalerweise überdeckt das Rauschen des Windes in der Umgebung das Geräusch der Windräder. Weil das Dorf aber im Lee der Hauptwindrichtung liegt, tönt das rhythmische Rauschen der Flügel besonders laut. Das Windrad würde man nicht wieder dort aufbauen, sagt Reto Rigassi, Co-Geschäftsführer des Windenergieverbandes Swiss Eol.
Das ist natürlich nicht das, was das Ziel ist, des Ausbaus der Windenergie. Das gilt es zu vermeiden, so weit wie möglich.
Wo die 100 neuen Windräder, die zurzeit projektiert werden, zu stehen kommen, das entscheiden die Kantone und Gemeinden. Das stellt sie vor neue Probleme bezüglich Landschaftsschutz und Wirkung auf die Umgebung. Der Bund hat deshalb einen Leitfaden für die Bewilligung von Windparks formuliert. Michael Kaufmann, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie, erklärt:
Wir wollen einerseits einen Schub geben für die erneuerbaren Energien, die Windenergie, dort wo eben die Windenergie wirklich auch bezüglich Umwelt Sinn macht. Und wir wollen gleichzeitig aber auch versuchen, dort wo eben Windenergie problematisch ist, sie auszuklammern.
Die Schweiz ist kein Windland. Der Windenergieverband schätzt, dass langfristig, also in 40 Jahren, gegen 7% des schweizerischen Stromverbrauchs mit Windenergie gedeckt werden kann. Das mache Sinn, sagt das Bundesamt für Energie, solange der Ausbau schonend erfolge. So soll die Landschaft schön bleiben und Erfahrungen wie mit dem Windrad in Saint-Bré in Zukunft vermieden werden.
Windrauschen und Windräder in Saint-Bré, der Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Raphael von Matt, am Mikrofon Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.